So an Jahresende möchte ich gerne mit uns ganz kurz in eine Sache blicken, und ich habe meine Predigt den Titel gegeben: Unendlich gut. Wie ist das, wie geil ist das, wenn wir an eine Quelle kommen, wo es einfach unendlich gut ist? Wie schön ist das, wenn wir so eine Art Lebensstil haben, der unendlich gut ist? Wäre das nicht schön? Doch, natürlich. Aber gibt es das? Ich werde sagen, schon. Und ich bin der lebende, laufende Beweis dafür, dass es immer geht, dass es uns gut geht. Und ich habe am Heiligabend gesagt, nur überzeugte Christen können diese zwei Sachen gleichzeitig tun: in einem tiefen Loch, in einer tiefen Krise sein und trotzdem sich freuen können. Das können nur Menschen, die Jesus kennengelernt haben. Das können nur Menschen, die Ewigkeitsperspektive haben. Das können nur Menschen, die richtig der Heilige Geist hoch und runter bombardiert in ihr Leben Tag und Nacht. Gottes Wort ist dieses Luft, das sie atmen. Gottes Wort ist das, was die essen Tag und Nacht. Sie sind so wie, sagte Psalm 1, sie sind so wie ein Baum gepflanzt am Wasserbüschel, der seine Frucht trägt zur richtigen Zeit, und seine Blätter, die wilken nicht, die bleiben grün, das bleibt lebendig. Nur solche Menschen können in einer Krise sein und sich freuen, weil sie verstanden haben, Gott ist gut. Und das ist auch unabhängig von unserem Befinden und unseren Gefühlen. Und ich denke, wir Menschen, wir sind immer auf der Suche nach dem Besseren, nach dem Besten. Also ich meine, wer kauft ein schlechteres Auto als die er schon hatte? Es sei denn, du bist gezwungenermaßen, musst du das tun, wenn das finanziell nicht anders geht. Oder? Wer kauft eine hässlichere Jacke als die alte? Die muss schöner sein. Wer kauft hässlichere Schuhe als die aktuelle? Die neue muss halt schöner sein. Und wir suchen immer das Beste und wir suchen immer das Bessere und wir wollen immer vorwärts gehen. Und im Glauben, denke ich, ist es auch immer so. Wir suchen immer vielleicht das Spektakulärste. Und dann kann uns Folgendes passieren. Oft verliert man das Gute, wenn man das Bessere sucht. Oft verliert man das Gute, wenn man das Bessere sucht. Geht es uns manchmal nicht auch so, dass wir vor lauter fokussiert auf den Next Level in unser Leben, auf nächste Schritt, auf nächste, was auch immer, was wir besser haben wollen, dass wir vergessen eigentlich, wie gut es uns geht. Also ganz ehrlich, ich bin so dankbar, dass ich keinen Mangel habe. Ich bin so dankbar, dass, ich muss sagen, ich habe Dach über den Kopf, genug zum Essen, zum Anziehen. Ich bin total dankbar für das, was Gott mir gibt. Und ich sage euch, ich weiß, was das bedeutet, in einem Haus aufzuwachsen, wo eine Woche Geld für Milch und Essen gibt und drei nicht. Das ist ein Riesenunterschied. Aber Gott war immer dabei. Und wenn man lernt, das nicht aus den Augen verlieren, egal wie es mir geht, Gott ist gut, bleibt unser Leben mit ihm auf Trab. Und wir werden nichts Gutes vermissen, solange Gott in unser Leben ist. Weil diese kleine Mangel, was wir als Mangel betrachten, ist nicht so groß, dass sie Gott überschatten kann. Aber seine Liebe, Versorgung und seine Annahme zu uns überdeckt und überfüllt und überstreitet und überragt jeden Mangel, den wir haben können. Halleluja. Und das ist das Gute an Gott. Und deswegen habe ich eine kleine Frage mitgebracht. Haben wir diese Zuversicht auf unendlich gut? Wissen wir, dass Gott es unendlich gut mit uns meint? Also ich glaube das schon. Ich glaube, dass Gott es unendlich gut mit mir meint. Wenn ihr das nicht glaubt, dann okay, ist es in Ordnung. Wir lesen zusammen lieber die Bibel. Und dann steige mal gerne in die Predigt ein. Ich will einen Bund mit Ihnen schließen, der für alle Zeiten gilt. Hält mal dieses Wort, alle Zeiten. Nie werde ich aufhören, das sagt Gott, nie werde ich aufhören, Ihnen Gutes zu tun. Ich habe Ihnen Ehrfurcht von mir, damit Sie sich nie mehr von mir abwenden. Freunde, das ist das krasseste Bibelvers, das man in einer Corona-Zeit predigen kann. Gott sagt, ich mache mit denen einen Friedensvertrag, der für alle Zeiten, also von Ewigkeit, von jetzt bis in die Ewigkeit gilt. Das bedeutet in alle Zeiten. Und dann sagt Gott, nie werde ich aufhören, ihnen Gutes zu tun. Gott hat mehr als Lust, dir Gutes zu tun. Halleluja. Freunde, das ist eine Grundüberzeugung für einen fröhlichen Christen, zu wissen, Gott hört nie auf, mir in mein Leben, meine Familie, meine Kinder, meine Gesundheit, mit alles Gutes zu tun. Gott hört nie auf, uns Gutes zu tun. Und ich liebe diesen Abschlusssatz von dem, ich habe ihnen Ehrfurcht von mir, oder ich gebe ihnen Ehrfurcht von mir, damit sie sich nie mehr von mir abwenden. Das ist das, was ich gesagt sage immer, wenn Leute mir sagen, ja, ich bin nicht bereit für die Taufe, ich habe das die und die Problem noch und keine Ahnung, hier sündige ich, dort sündige ich. Ich habe gesagt, hey, pass auf, sei mir nicht böse, aber Gott A, weiß, dass du sündigst, B, er hat es absichtlich gemacht, dass du Fehler machst, absolut, ja, wirklich. Gott hat das beabsichtigt, dass wir Fehler machen, und zwar aus dem ganz einfachen Grund, wenn wir gar keinen Fehler machen, sind wir vollkommen wie Gott, und somit brauchen wir auch keinen Gott, keine Vergebung und keine Gnade. Wenn wir aber Fehler machen, bleiben wir von seiner Gnade abhängig. Wir wissen, wir brauchen Vergebung, wir brauchen Gnade, wir müssen zu dem Gnadenthron kommen, wir müssen uns zu ihm wenden, wir wissen, wir haben es irgendwo versemmelt und wir brauchen einen Gott, der diese eine Schuld, die wir getan haben, einfach aus dieser Welt ausradieren kann, wegschaffen kann. Und Gott sagt, ich habe ihnen Ehrfurcht von mir gegeben, damit sie von mir abhängig bleiben. Erschreckt dich etwas Corona? Bitteschön, komm zu Gott. Er hat nicht vor, aufzuhören, dir und mir Gutes zu tun. Bitte halte diese Vers im Auge. Vergiss den nicht, wir kommen vielleicht später nochmal dazu. Gott hört nicht auf, treu zu sein. Und ich? Freunde, wir feiern diesen letzten Sonntag in diesem Jahr. Es ist Zeit für Inventur. Und Zeit für Rückblicke und Zeit für vielleicht Abrechnung mit uns selber. Und deswegen möchte ich gerne einen altbekannten Bibeltext kurz lesen und dann sage ich euch, was ich heute mit euch noch vorhabe. Gott ist gut. Wir lesen aus Philipperbrief, Kapitel 3, die 2-3 Verse. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, ist zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Oh, sorry, falsche Taste. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Achte auf diese Worte, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wow. Heute Morgen möchte ich gerne dieses Text oder Teile von diesem Text in 6 Schritte auseinanderflicken und ein paar praktische Tipps fürs Leben geben. Und vielleicht beim einen oder anderen Punkt möchte Gott zu dir reden, davon bin ich überzeugt. Aber achte auf die Worte ganz genau, weil ich glaube, die werden einiges bei uns heute bewirken. Und ich möchte gerne mit euch das genau tiefer schauen, was der Apostel Paulus hier sagt. Ich fange mit so einem Bekenntnis an. Er sagt, ich habe es nicht geschafft, so zu sein, wie ich wollte. Nicht alles erreicht, ich bin noch nicht am Ziel. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber vielleicht hilft das manchmal, wenn wir ehrlich mit uns selbst werden. Und von unserer Selbstsicherheit und Selbstüberzeugung mal runter, so 5, 6, 10 Stufen mal runterzukommen und gucke nach dem Apostel Paulus, eigentlich ein herrlicher Mann Gottes. und sagt, Freunde, ich habe noch nicht alles erreicht, links nicht, ich habe es begriffen, ich bin links nicht am Ziel. Und er wiederholt das im Vers 12 und auch im Vers 13, wie ich schon gesagt habe, ich bin noch nicht am Ziel, ich habe nicht alles erreicht. Geht uns nicht auch manchmal so? Das kann im Positiven, wenn das eine erbauliche Selbstkritik, das kann uns nur helfen. Wenn das aber eine Selbstverdammnis ist, das kann uns richtig töten im Geist. Wenn wir zum Beispiel also zum Selbsterbauung würde das, hey, wozu hat mich Gott berufen? Welche Ziele habe ich erreicht? Was möchte ich noch erreichen? Das wäre erbauende Selbstkritik und Abrechnung. Zur Verdammnis wird das sein, wenn ich damit anfange, oh je, ich habe es wieder versimmelt, ich bin nicht gut genug für Gott, ich habe nicht alles gehalten, was ich Gott versprochen habe. Geht es uns nicht oft so, hey, ich bin kein guter Christ, ich wollte eigentlich ein besserer Vorbild sein für Jüngere, vielleicht für Ältere, vielleicht für Leute meines Alters, ich wollte vielleicht nicht mehr dies und jenes tun und ich mache es immer noch, ich bin noch nicht ans Ziel und ich schaffe das nicht und ich kann das nicht. Kennen wir das? Also ich kann das sehr gut aus meinem Leben davon. Ich kann wirklich auch über sehr viele Tiefen erzählen, nicht nur über meine Halleluja-Zeiten mit Gott. Die beiden Zeiten habe ich in meinem Leben, Gott sei Dank. Wenn diese Kritik, wenn diese Selbstprüfung uns wachrüttelt, wisst ihr, wie ich das nenne? Ich nenne es einfach mal ein Zeichen für ein gesundes geistliches Leben. Das, was der Apostel Paulus gemacht hat, er sagt, ich bin nicht am Ziel, ich habe es nicht begriffen, ich habe es nicht geschafft. Und das ist ein sehr gesunder geistlicher Lebensstil. Zu wissen, Gott, okay, ich bin noch nicht am Ziel, aber deswegen bin ich nicht doof. Ich prüfe mich selbst, um vorwärts zu kommen, nicht um mich zu verdammen oder andere Geschwister. Ich prüfe, was ich rede, was ich höre, was ich verbreite. Bin ich segnender oder weniger segnender? Ich prüfe alles in mein Leben und versuche einfach, mit Gott das zu reflektieren und sage, okay, was ist aus meinem Leben passiert? Wenn das in meinem Leben aktiv sein darf, das kann ich einfach in gesunder geistlicher Entwicklung und Wachstum nennen. Weil der Apostel Paulus, der selber so viele Gemeinden gegründet hat, so viel Herrlichkeit Gottes live und in Farbe, so viele rettende Kraft Gottes erleben hat, so viel Wunder gesehen hat, aber auch sehr viele Peitschungen, Gefängnisse, Steinigungen, Schiffbrüche erlebt hat und. Und er sagt immer noch, hey Leute, ich bin noch längst nicht ans Ziel, ich habe noch nicht alles geschafft, ich habe noch einen sehr, sehr, sehr langen Weg. So, deswegen dieses erste Tipp für Ende des Jahres mal eine Selbstreflexion zu machen und mich zu fragen, Herr, wo bist du in meinem Leben? Herr, wie habe ich das gemacht? Und zu erkennen vielleicht, weißt du, ich verspreche dir eins, solange wir als auf dieser Erde leben, werden wir nie wirklich ans geistliche Ziel gelangen. Warum sehen wir am Ende vom Text noch einmal? Wir werden immer Herausforderungen haben. Schaffen wir eine Etappe im Leben, liegt die nächste Herausforderung vor. Und wenn wir das nochmal mit Gottes Geist und durch Gottes Kraft bestehen, dann haben wir nochmal was gelernt und Gott traut uns noch mehr zu, weil wir durch diese Erfahrungen einfach gestärkt werden. Okay? Und deswegen prüf mal, es ist sehr wichtig zu prüfen und zu schauen, was Gott in uns tut. Mal einfach zuzugeben, okay, hey, ich bin zwar süß genug, aber ich bin längst nicht am Ziel. Ich bin längst nicht das, was Gott haben wollte. Ich bin nicht das, was Gott von vornherein, es gibt noch, ich habe Hunger nach mehr und ich will es mir nochmal zum Selbsterbauen, nicht zum Selbstverdammen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die zweite Sache, die der Apostel Paulus hier erwähnt, er sagt, hey, gib deine Berufung niemals auf. Der sagt, hey, ich habe es versimmelt, ich bin noch nicht das, was ich sein wollte. Aber, sagt er, ich sitze alles daran, es zu ergreifen. Er erkennt, er ist nicht am Ziel, aber er gibt sich selbst nicht auf. Er sieht sich eher kämpferisch und sagt, come on, ich ergreife, ich sitze alles daran, ich mache alles dafür, um es zu ergreifen. Ich setze mich aktiv ein, ich bin bereit dafür, was zu tun. Und hier habe ich einfach das geschrieben, schau mal, ich weiß nicht, ob ihr das auf der Leinwand seht, diesem kleinen Jungen, vielleicht von hier kann ich mit dem Laser drauf pointen, diesen Jungen hier, dort komme ich wahrscheinlich mit meinem Laser nicht dran. Doch, oh, Technik ist gut. So, und der versucht, diese Treppe zu steigen. Schau mal, wie klein der Kerl, wie groß die Treppen sind. Und er ist bereit, irgendeine Herausforderung zu nehmen. Das ist das, was der Apostel Paulus macht. Diese Kerl kann einfach sagen, okay, ich bin noch zu klein, um diese Riesentreppe zu steigen. Oder ich lege mal schon den ersten Fuß auf die erste Stufe und versuche mal, mich nach oben zu schubsen. Der Apostel Paulus sagte, ich ergreife, ich mache alles, ich setze alles daran, um es zu ergreifen. Ich bin bereit, aktiv zu werden. Ich sage immer, Gott hilft uns dort, wo wir schwach sind, nicht wo wir faul sind. Und Gott holt uns nicht aus unserer Kuschelsessel raus, sondern aus einem tiefen Loch, in dem wir reingefallen sind. Sind wir bereit aufzustehen? Sind wir bereit zu sagen, Herr, hier ist meine Hand, Emmanuel, wo bist du in meinem Leben? Halleluja. Und wir sagen, okay, Herr, lass deine Gnade fließen, lass deine Gnade kommen. Herr, ich will deine Kraft haben, ich will Initiative greifen, ich will auch gerne Veränderungen anstoßen. Einer hat mal gesagt, meckere nicht über die Sachen, die du verändern sollst, sondern verändere die Sachen, über denen du ständig meckerst. Und ich denke, so die Vergangenheit hat mir mal gezeigt, wenn man irgendwas anstoßt, wenn man irgendwas anfängt, brauchen wir Menschen mindestens diese eine neue Gewohnheit konsequent 3 Wochen tagtäglich zu wiederholen, diese neue Gewohnheit. Und nach 3 Wochen so versteht unser Gehirn, okay, das ist jetzt diese neue Gewohnheit. 3 Wochen. Und da brichst du 1-2 Tage, dann musst du die ganze 3 Wochen von vornherein starten. 3 Wochen, 21 Tage ununterbrochen durchhalten. Zum Beispiel, wenn du dir vornimmst, ich will jetzt täglich beten, zum Beispiel, 21 Tage jeden Tag ohne Unterbrechung, dann wird das irgendwie zu einer guten Gewohnheit. Kannst du nachher vernachlässigen, klar. Aber das ist sozusagen das, was die Psychologen nennen als Gewöhnungszeit. 3 Wochen. Und deswegen stoße Veränderungen, greife Initiative, heul nicht nur über das auf dem Boden fallen, sondern das Geheimnis ist einfach fürs Weitergehen einmal mehr aufstehen als gefallen. Einmal mehr aufstehen und laufen als gefallen und der Herr führt und leitet dich und gibt dir Kraft. So deswegen sagt der Apostel Paulus, okay, ich habe es nicht begriffen, ich habe es nicht geschafft, ich bin nicht am Ziel, aber ich gebe nicht auf, ich ergreife Initiative, ich setze alles daran, um es zu ergreifen. Und das wäre mein zweiter Punkt, was ich dir gerne heute auf dem Weg mitgeben möchte. Wenn du dein Leben reflektierst und du findest, da und da war nicht in Ordnung, ergreife Initiative, um das zu ändern. Und sag, okay, Herr, du gibst mir die Kraft dazu. Das dritte, was in diesem Text kommt, deine Energiequelle ist die Liebe Jesu. Der Apostel Paulus sagt weiterhin, okay, ich ergreife Initiative und laufe weiter. Warum? Weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wow. Uff. Heftig. Ich denke, so wie der Apostel Paulus könnte kaum Mensch, vielleicht der Übeltäter am Kreuz, der gerade auch noch Vergebung erfahren hat, weil er den Tod verdient hat, aber der hat dieses Liebe, diese ergreifende Liebe Gottes dermaßen verstanden, allein deswegen, weil Gott ihm dort berufen und gerufen und ausgesondert und geheiligt hat, als er unterwegs war, die Kinder Gottes zu verhaften, zu töten, zu quälen, zu foltern. Der Apostel Paulus war nicht immer der süße Apostel Paulus und ich denke, die meisten von uns kennen seine Geschichte. Er war der größte Christenverfolger, bevor Gott ihm begegnet ist auf dem Weg. Und er hat, hey, ich bin Jesus, den du verfolgst. Also er fragte, hey, wer bist du? Und diese Liebe ergriff ihm. Ich habe das nicht verdient. Ich habe es eigentlich, vielleicht hätte Gott mal mich mit einem starken Wind fegen können und dann werde ich sogar zerstückelt oder mein Kopf stößt gegen einen Felsen oder irgendwas, da wäre ich tot und weg von der Bildfläche. Aber er sieht und erlebt eine rettende Gnade, eine rettende Liebe Gottes. Und diese Liebe ändert ihn. Und diese Liebe ergreift sein Herz dermaßen, weil er ganz genau weiß, was seine Vergangenheit war. Aber die war auf einmal nicht mehr relevant, war relevant für ihn. Da war, dass er von dieser Liebe Gottes ergriffen wurde. Halleluja. Und deswegen sage ich, okay, was ist die Motivation für unser Leben? Und das habe ich so genannt, seine Liebe stärkt unser Kampfgeist. Weißt du, wenn du je gedacht hast, für Jesus zu leben, ist nicht, weil du ihm einen Gefallen tun willst, sondern kapier das, seine Liebe hat dich ergriffen. Seine Liebe hat dich gerettet. Ich lebe mein Lebensglauben, weil ich verstanden habe, ich bin von Gott geliebt. Und die Bibel sagt, hey, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Als wir noch Sünder waren, zeigte er seine Liebe zu uns, wo am Kreuz, wo wir es noch nicht verdient haben, geliebt zu sein, liebte er uns. Und deswegen, Freunde, ich bin so an Gott verliebt. Wow. Und deswegen, wenn ich für irgendeinen Kampf im Geist führe, muss ich erstmal kapieren und verstehen, wow, ich mache das für einen Gott, der mich dermaßen liebt. Ich mache das, weil ich so geliebt bin wie kein anderer, weil ich so angenommen bin wie kein anderer. Ich mache das, weil Gottes Liebe aus mir das ausgemacht hat, was ich nie allein werden sein konnte. Ich lebe im Glauben, weil ich verstanden habe, es geht um einen Riesengott im Himmel, der mich kleiner begrenzter Mensch dermaßen liebt und dermaßen rettet. Der Apostel Paulus sagt, hey, ich habe es nicht erreicht, nicht begriffen, aber die Liebe Jesu hat mein Herz ergriffen. Halleluja. Liebe, Gottes Liebe ist die Motiv, Freunde, warum wir im Glauben leben. Wir können nicht anderes und wir sollen es auch um Gottes Willen nicht anderes tun. Die vierte Sache, die der Apostel Paulus hier macht, er sagt, okay, mein Leben ehrt Gott, meine Vergangenheit ist tot. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Puh. Lass mich dir gleich die nächste Folie zeigen. An der Vergangenheit hängen demoliert unser Leben. Ich habe vorhin gesagt, der Apostel Paulus wusste ganz genau, wer er war. Aber wie oft entschuldigt er sich dafür in der Bibel? Kaum. Er erwähnt zwar immer wieder, ich war mal im Finsternis. Der, der mich aus der Finsternis geholt hat in seinem Licht und solche Sachen, sagt er. Aber nicht bei jeder Gemeinde, wo er predigt, zurechtweist, ermahnt, erbaut, sagt, ach, es tut mir leid eigentlich, weil ich ja damals euch verfolgt. Nein, er schaut nach vorne, er schaut nicht an seiner Vergangenheit. Freunde, wie oft machen wir das? Wir wollen vorwärts gehen, aber wir sind immer noch sauer und verletzt und innerlich kaputt, weil damals der Papa mich geschlagen hat, weil damals die Mama mich vor den Gästen beleidigt hat, weil damals, weiß ich nicht, welcher Arbeitskollege seinen Frust auf mich rausließ, weil damals ich in dem und jenem Schuld und Fehler und Kreis gefallen bin. Wie oft verteilen wir uns und wir können nicht aus diesem Mitleid oder Selbstmitleidkreis hinaushüpfen und hinausschlüpfen und wir bleiben in dieser Sache und vor allem, das demoliert unser Leben, wenn wir nicht das uns hinterherlassen zu sagen, hey, so wie ich bin, weil der ist und die ist dran schuld, weil der und die dies und jenes getan hat, bin ich so geworden, wie ich bin. Weißt du was? Ich bin genauso gut, wie Gott wollte, dass ich sein soll. Und wenn ich manchmal so die schwäbische Erziehungsmethoden sehe und wie die Kids beigebracht wurde, wie man spart, was man sagt, ich denke, Alter, sowas hatte mir nicht geschadet. Aber weißt du was, ich bin dankbar für meine Eltern, die mich an die Liebe Gottes so sehr erzogen haben und an nichts anderes, weil das hat meinen Glauben so sehr geprägt. Und ich bin, also bin ich heute so begeistert von Jesus Gott, habe ich zwei Menschen zu verdanken, meine Vater und meine Mutter, die gerade auch beim Herrn sind. Ich bin stolz auf denen, auf ihre Glaubenswandel und ihr Glaubensleben, ihr Glaubensweg. Ich bin total dankbar für das, was sie mir gegeben haben. Und wisst ihr was, es gab auch Menschen in meinem Leben, schon in der Kindheit. schon in der Schule, Menschen, die richtig an dich nicht glauben, die vielleicht mobben, die schlagen, was weiß, fast jeden zweiten Tag auf dem Nachhauseweg gab es eine Schlägerei mit irgendjemandem. Das ging nicht anders. Wenn du so in einer Klasse sitzt und schon schon auf der Straße außerhalb brichst, in der Schule nach Testosteron irgendwo, und du denkst, wow, das sind hier Männlichkeiten, die sich entwickeln, und du denkst, lieber Herr und Heiland, hilf mir. Und unsere Schulen sind nicht so nett wie die hier in Deutschland, die sind alle irgendwie offen, keine Ahnung, wie schafft ihr das, weiß ich nicht. Bei uns sind Schulen wie Gefängnisse, die sind alle umzäunt, richtig hohe Zäune, und es gibt ein riesen Tor und das wird geschlossen mit Kette und Schloss, und da gibt einen Torhüter sozusagen und der macht nur auf und zu. Und währenddessen, da kann die Schule verbrennen, da kommt kein Kind raus. Und wir wussten, wenn wir irgendwie gestritten haben, Männer, also untereinander, ja, in der Schule, keiner von uns wollte in der Schule Schlägerei starten, weil wenn wir eine Schlägerei starten, werden wir von den Lehrern geschlagen, und zwar heftig, mit dicken Holzstücken und. Und dann haben wir gesagt, hey, wir treffen uns draußen. Okay, bei der und der Laterne. Da war so die Streitlaterne, bekannt. So 50 Meter weg vom Tor der Schule, weil dort hatten die Lehrer nichts mehr zu sagen. Und da gab es Schlägerei. Und da gab es richtig. Also ich habe viele Kinder geschlagen und ich wurde oft von anderen Größeren geschlagen. Ganz simpel, als Kind. Das ist Gang und Gäbe. Das ist so wie im Dschungel. Das ist Überlebenskampf. Muss ich jetzt sagen, okay, ich bin so, weil sie damals mich geschlagen haben. Der Onkel von meinem Vater, der war ein Mörder, bis Gott ihn erlöst hat. Soll ich sagen, wow, mein Onkel ist ein Mörder, bitte gib mir eine Waffe. Der hat für die englische Mandanten in Israel gekämpft und gearbeitet und war hochüberzeugter Katholik. Bewaffnet hattest du nur ein einziges falsches Wort gegen Maria oder Gott gesagt, war die Knarre, also die Patrone schneller in deinen Kopf, als du atmen konntest. Weg, der schlief in Hüllen auf Leichen, kein Problem, bis er ein Kind bekommen hat. Das so wie ein Sack gewesen war, weil die ganze Wirbelsäule fiel und die Ärzte ziehen das Kind raus, so wie einfach ein Sack Fleisch, mehr war das nicht. Und sagen, ja, das ist so, wie soll das Kind so mit den ganzen Organen überleben, ohne Wirbelsäule, ohne gar nichts, wie kann das sein? Und das hat ihn auf den Knien gezwungen, weil sein Bruder wiederum ein Gläubiger war, mein Opa. Er hat gesagt, wenn es dich Gott gibt, der Mann war so brutal, nur dass ihr wisst, er schmiss sein Messer auf seine Frau, sie machte es so, der Messer ging ihr durch, so wie in den Filmen, durch die Hand, hängt an die Tür. Bis heute ist diese Tür geschlitzt als Zeugnis. Bis heute kann man nach Nazareth gehen, diese Tante besuchen und ihre Kinder, das kann man immer noch an der Tür bis heute sehen. Und dann hat er gesagt, Gott, wenn es dich gibt und du heilst diese Tochter, werde ich an dich glauben und werde mein Leben verändern und meine Waffe werfen. Das war der Onkel von meinem Papa. Seine Geschichte ist sehr bekannt in der Gegend dort, Interviews und was weiß ich was. Und Gott berührt dieses kleine Mädchen, über Nacht wird sie voll mit Knochen, Wirbelsäule und alles ganz, ganz normal. Und er konnte nicht anderes als sein Leben Jesus zu geben und er konnte nicht anderes als Gemeinden gründen in Nazareth und um Nazareth herum und überall, wo er ging, sein Zeugnis wurde verfilmt und in einem Buch geschrieben und. Und sagt, wow, das ist eine Erbe. Soll er auch sagen, ja, damals war ich, als ich erschossen und geschossen, der war einfach, hat für die Englischen gearbeitet, fertig. Das war einfach so, anderes konnte er nicht. Aber Gott hat sein Leben erwischt und die Vergangenheit war nicht mehr so. An was hängst du? Wer hat dich verletzt? Wer hat dein Leben demoliert? Wer hat deine Gefühle verletzt? Hör auf, die Schuld anderer zu geben. Steh in dein Inneres auf und fang an nach vorne zu laufen, weil diese Klagen helfen dir und mir überhaupt nicht und bringen uns gar nichts vorwärts. Die fünfte Sache, was der Apostel Paulus macht, eine maximale Leidenschaft für den Siegepreis. Und schaue nur auf das Ziel, der vor mir liegt. Welche Ziele verfolgst du? Er sagt, ich sitze alles dran, ich mache mich aktiv, ich ergreife Initiative und ich schaue auf diesen Siegespreis nach vorne. Ich schaue nach vorne und sehe, wow, was ist sozusagen meine Belohnung? Wofür lohnt es sich zu glauben und zu kämpfen? Wofür lohnt es sich zu beten? Wofür lohnt es sich Bibel? Wofür lohnt es sich einfach vorwärts zu schauen? Es gibt einen Siegespreis. Freunde, das Leben ist so wie ein Spiel. Und es gibt am Ende von diesem Lebensspiel einen Siegespreis, einen Pokal, eine goldene Medaille, und die ist viel besser als die von der Olympiade. Es gibt einen Siegespreis, und das hat der Apostel Paulus stets vor den Augen, nämlich er wollte einfach Gott erreichen. Und er wusste, er muss diese Vergangenheit sterben lassen, damit was Neues kommt. Und er wusste, ich muss mich von diesem alten Paulus mich verabschieden, damit was Neues bei mir entsteht. Freunde, manchmal müssen in unserem Leben Sachen sterben. Und bevor sie nicht gestorben sind, wird kein Neues entstehen. Bevor wir nicht gewisse alte Gewohnheiten hinter uns lassen, können keine neuen Segnungen entstehen bei uns. Wir müssen manchmal auf das eine oder andere verzichten. Und sagen, okay, Herr, ich gebe es dir ab, das tut mir weh. Wisst ihr, wenn ihr mich fragt, gibt es in der Bibel zwei schmerzhafte Prinzipien für Wachstum? Nein, und diese nicht bete jeden Tag und diese Bibel die 5 Stunden. Das steht nirgendwo drin, dass du, wenn das du tust, dass du das wächst. Die helfen uns zum Wachsen im Geist, und wir brauchen sie zum Wachsen im Geist, definitiv. Aber die zwei schmerzhaftesten Wachstumsprinzipien in der Bibel heißen: Wenn die Same nicht stirbt und in dem Boden begraben wird, kann sie nicht aufgehen und wachsen und Frucht bringen. Also, wer wachsen will, muss erstmal sterben. Wer wachsen will, muss erstmal loslassen. Der zweite und schmerzhafte Prinzip heißt, dass wenn der Weinstock nicht beschnitten wird, kann er nicht stärker wachsen. Der Weinstock muss beschnitten werden, damit er stärker wächst und Frucht bringt und diese Frucht bleibt. Also sterben und eine gewisse Beschneidung, und die nicht des Leibes, sondern die im Geiste. Da muss ich abschnipseln lassen von Gott in mein Leben, mich von Sachen trennen, die in sein Reich nicht gehören. Wenn ich wachsen will, muss ich wie eine Same sagen, okay, Herr, nimm mein altes Ich und gib mir dein eigenes. Herr, schnipsele in mein Leben ab, was dir nicht gefällt. Schneide weg, schmeiß ins Feuer und mach aus mir, was dir gefällt. Wenn meine Vergangenheit nicht sterben kann und nicht begraben werden kann, wie soll meine Zukunft ausschauen? Ich lebe im Prinzip einen Sack mit Dreck und laufe nach vorne und hoffe, dass es mir dabei gut geht. Ich trage illegales Gepäck in meinen Koffer, in meinen Rucksack und laufe mit meiner Vergangenheit und genieße das, aber will fröhlich sein im Leben, will florieren, will wachsen, aber das geht gar nicht, weil ich die alte Last in meinem Rucksack immer noch habe. Und der kann nur Jesus wegnehmen. Und solange das nicht gestorben und begraben ist, solange die Same nicht gestorben ist, solange die Rebe nicht beschnitten worden ist, gibt es auch kein Wachstum. Es gibt dann kein Wachstum. Deswegen der Apostel Paulus streckt sich nach vorne und schaut auf das Ziel hinaus. Und das 6. und letzte, was der Apostel Paulus hier macht, er wartet eine kraftvolle Zukunft. Er kämpft und schaut vorne an, was, um den Siegespreis zu gewinnen. Das ist Leben in Gottes Herrlichkeit. Wow. Jetzt wissen wir, warum der Apostel Paulus die ganze Zeit sagt, okay, ich schaue, ich kämpfe, ich gehe vorwärts, weil das ist genau diesen Preis, das er gewinnen wollte. Und ich sage, Gottes Herrlichkeit ist mein Fokus. Was sonst? Auf was sind wir als geistliche Menschen fokussiert? Was wollen wir erreichen? Ist die Herrlichkeit Gottes für uns eine Sache, die so nebenbei läuft? Dann gibt es nur nebenbei Ergebnisse. Ist eine Sache, die in unser Fokus steht? Dann stehen wir genauso in Gottes Fokus. Und es passiert viel mehr, als wir je denken und erwarten können. Ich schaue auf das Ziel hinauf, in der Herrlichkeit Gottes zu leben und den Sohn ähnlicher zu werden jeden Tag. Halleluja. Das ist mein Lebensziel, das ist das, wofür ich lebe und sterbe, das ist das, was mein Leben Sinn macht, das ist das, was mir Freude gibt, das ist das, wo ich sage einfach, wow, Herr, hab deine Gnade in mir. Ich möchte Gottes Herrlichkeit haben, ich möchte Gottes Herrlichkeit sehen. Wofür leben wir, Freunde? Was ist unser Fokus? Sind wir auf materiellen Dingen, die wir verwirklichen wollen, fokussiert? Also, was ist das für eine, wenn ich das so nennen darf, und ihr nehmt mir das bitte nicht übel, was ist das für eine, fast eine Verarsche für diejenigen, die sich schon so angestrengt haben und alles geschafft, was sie geschafft haben, und plötzlich macht Tara und Jesus ist wieder da. An wem geht dein Hab und Gut, dein Haus und Auto, dein Sparkonto? Und das ist alles, das wird alles mit Feuer verbrannt. Sorry. Hoppala. Hab das, es ist nicht falsch. hab Haus, hab Auto, hab gutes Konto. Es ist nicht verboten. Aber nichts von dem Ganzen darf dein Herz haben, außer Gott. Wenn das der Fall ist, sind wir auf dem guten Weg. Weil alles Materiellen, das wird alles mit Feuer verbrannt. Alles. Es bleibt nichts bestehen. So, wo ist unser Fokus? Und deswegen sagt auch der Apostel Paulus hier in diese Bibelstelle Römer 15,8, leben wir, dann leben wir für den Herrn. Und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören Gott. Das ist eine Lebensgesinnung für einen Christen. Zu verstehen, ich habe über das Irdische hinauszuschauen. Ich fokussiere auf das Geistliche. Ich fokussiere auf den Himmel. Ich fokussiere auf das, was Gott mir geben will und nicht nur Schaffer Häusle baue. Ich fokussiere meine Beziehung und meine Orientierung zu Gott, mein Schöpfer, der sich so sehr anstrengt, eine Beziehung mit mir zu haben, der sich so viel Gedanken macht über mein Leben, der so sehr begeistert von mir und von dir ist, dass er nur schwärmen kann. Und er möchte unser Leben segnen. Deswegen, wenn du so ein Lebenspreview machst, wenn du dein Leben noch einmal durchdenkst, möchte ich dich ermutigen, noch einmal diese Checkliste zu nehmen. Wie gesagt, wenn ihr euer USB-Stick mitbringt, könnt ihr gerne hinten an der Technik diese Predigt, diese Präsentation als PDF mitnehmen. Kann man gerne als PDF auch gerne dort holen. Und ihr könnt das noch einmal schauen oder online hören, was die ganzen sechs Schritte, die der Apostel Paulus hier erwähnt. Ich möchte kurz zu unserem Ministry-Time kommen und habe drei Fragen wie immer mitgebracht. Inwiefern fesselt mich meine Vergangenheit? Und ich habe dieses Wort fesselt bewusst geschrieben, ganz bewusst. Wenn ich uns heute auf die Prüfstelle stellen muss, die Bibel sagt, an ihre Früchte werden wir sie erkennen. Welche Früchte gibt mein Leben? Oder bin ich von meiner Vergangenheit gefesselt? Dann ist das heute ein Tag der Freiheit, ein Tag der Entscheidung, ein Tag, wo Fesseln fallen werden. Gebe ich immer noch Schuld an andere für den, wie es mir heute geht? Oder habe ich selber Entscheidungen getroffen? Worauf liegt mein Lebensfokus und Ziel? Strenge ich mir nur für mein irdisches Konto? Wie schaut es mit meinem Himmelssparbuch aus? Wenn Gott mit mir heute mein Talent abrechnen möchte, wie sieht es aus? Würde ich auch Gott gute Entschuldigungen statt gute Antworten liefern? Oh Gott, damals, du hast zugelassen, du weißt doch. Und deine Mutter Maria, ich habe gebetet, sie hat nicht gehört. Da würde ich sagen, sie ist auch nicht dafür zuständig, Gebete zu erhören und zu vermitteln. Falsche Adresse, deswegen kam die E-Mail nicht an. Oder kannst du Gott sagen, wow, Gott, ich habe mein Bestes getan. Und wir sagen, hey, ich weiß das. Und du hast durchgehalten. Sie haben mit dir geschimpft, du hast weitergemacht. Sie haben dich abgelehnt wegen deinem Glauben. Du hast weiter an mich geglaubt. Die haben... Dein Konto war leer, du hast gesagt, Herr, du bist mein Versorger. Was wird Gott mir heute sagen, wenn er mit mir abrechnet? Was ist mein Lebensfokus und Ziel? Und meine letzte Frage, ist Jesu Liebe mein Alltagskraftwille? Was gibt mir Motivation? Was gibt mir Kraft? Was gibt mir Ermutigung zum Weitermachen? Bin ich in Gott so verliebt, wie er in mich auch? Oder wie sieht's aus? Wisst ihr, wo wir angefangen haben, den allerersten Bibelvers? Möchte ich gerne noch einmal vorlesen. Ich will einen Bund mit ihnen schließen, der für alle Zeiten gilt. Nie werde ich aufhören, ihnen Gutes zu tun. Ich gebe ihnen Ehrfurcht vor mir, damit sie nie von mir abfinden. Hier haben wir angefangen. Und wir haben, ich weiß nicht, ich habe es gestern Nacht auf dem Herzen bekommen, wo ich das Ganze nochmal vorbereitet und bearbeitet habe und nochmal reflektiert habe. Und um was was weiß ich, um 10, 22 Uhr irgendwas, rief ich bei Gabe an, ob er noch wach ist, geschrieben. Er sagt, Gabe, lass uns auf Gottes Stimme hören heute und lass uns den Gottesdienst einmal drehen und den Lobpreis nachher machen. Und das wollen wir jetzt tun, ein Ministry-Time in den Lobpreis Gottes nehmen, eine Zeit im Lobpreis nehmen, wie wir auf das reflektieren, wo wir noch einmal unser Leben vor Gott bringen und wo wir einfach so zwischen uns und uns selbst mal eine Selbstreflexion machen, nicht zur Verurteilung, sondern zur Besserung, zur Erbauung. Und sagen wir, okay, Herr, heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Heute, Herr, möchte ich andere Entscheidungen treffen. Heute möchte ich das, was hinter mir lassen und nicht mehr zurückschauen, sondern nach vorne fokussiert werden, die Herrlichkeit schauen. Ich werde alles daran sitzen, um es zu ergreifen, weil die Liebe Gottes mich ergriffen hat. Ich habe es nicht begriffen, aber die Liebe Gottes hat mich ergriffen. Ich möchte beten, dass Gottes Liebe dein Herz catcht, ergreift heute Morgen. Und dass wir in dieser Anbetungszeit gerade einfach bitterlich vor Gott kommen, heulen, knien, stehen, was auch immer auf dem Boden liegen, reagier wie du möchtest, ist mir egal. Aber dass du sagst, wow, Herr, hier ist mein Herz ganz neu. Für dieses neue Jahr möchte ich einfach nach vorne schauen, auf dich fokussiert und meine Vergangenheit stirbt. Denk dran, damit was Neues entsteht, muss Altes sterben und verschwinden. Und wenn du Altes sterben lässt, dann begrabe es auch, damit das nicht ständig rumfummelt in dein Leben. Begrabe es einfach. Sag Jesus, es ist in deinem Friedhof, ich will nicht mehr drüber denken. Es ist vorbei für mich. Du nimmst das mir, du befreist mein Herz, du begräbst das für mich und es hat keinen Einfluss mehr auf mein Leben. Können wir zusammen aufstehen? Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Erhebe mal kurz deine Hand, deine Stimme mit mir und lass uns anfangen, Gott zu suchen. Und die Band wird uns gleich auch in die Anbetung hineinführen und aber sagen, wow, Gott, danke, 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 dass du einen Unterschied in mein Leben machst. Danke, Gott, dass du die Quelle meines Lebens bist. Danke, Herr, dass deine Liebe die Kraft meines Lebens ist. Danke, Gott, dass in dir bin ich geborgen, in dir bin ich sicher. Bei dir, Herr, bin ich gut bewahrt, Herr. Deine Liebe gibt mir Kraft zum Leben. Herr, ich möchte das hinter mir lassen, was hinter mir geschehen ist. Du kannst das nicht mehr ungeschehen machen, was dir passiert, aber du kannst das machen, dass das keinen Einfluss mehr auf dein Gegenwart und Zukunft hat. Was passiert, ist passiert. Was geschehen, ist geschehen. Aber wir freuen uns nicht auf das, was geschah, sondern auf das, was noch geschehen wird und das, was yet to come. Wir freuen uns auf die Herrlichkeit. Wir freuen uns auf die Gegenwart. Wir freuen uns auf die Begegnung mit dem lebendigen Gottes. Halleluja. Hey, träum mal davon. Jesus kommt wieder und diesmal nicht als Ritter, sondern als Richter. Und das Erste, was er dir sagt, wow, du bist meins. Und er umarmt dich und sagt, come on, sitz dich mit mir und herrsch und regiere mit mir, du bist meins, Halleluja. Das möchte Jesus dir sagen, deswegen, Freunde, möchte ich euch ermutigen, Ende diesem Jahr lass hinter dir, was hinter dir ist und schau auf Jesus, schau nach vorne, danke, Halleluja. Halleluja. Freunde, während wir jetzt in der Anbetung gehen, begegne Gott, berühre Gott und sag, Herr, heute ist mein Tag der Veränderung, Halleluja. Danke, Jesus.